Buck Grill. Deep left field.
Bases Loaded meldet sich zurück und wenn ihr euch den Titel der Folge anhört, dann seht ihr, dass wir heute eine Special-Folge haben. Wir haben einen besonderen Gast einmal zu Gast und zwar Jendrik Speer, der Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft, frisch aus Tschechien, kann man sagen, richtig?
Ja, genau, gerade eingetroffen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr das hier machen könnt und dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne, gerne. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist. Kevin, du bist auch dabei. Moin, Kevin.
Hi.
Ja, Jendrik, wir haben es gerade schon gesagt, frisch aus Tschechien, ihr hattet 3 Spiele in Tschechien ausgetragen, die sogenannte German Series. Kannst du uns mal kurz erzählen oder den Zuhörern erzählen, was hat es jetzt mit diesen Serie auf sich? War es ein Testspiel, war es irgendein reguläres Spiel?
Ja, es sind Länderspiele, sogenannte Freundschaftsspiele und das ist eine Serie, die wir etablieren wollten. Und wir haben jetzt angefangen in Tschechien mit der Serie, sprich wir haben 3 Spiele gespielt, jeweils 1 am Freitag, Samstag und Sonntag. Und ja, eine Serie wie im Baseball, ungerade Zahl bedeutet, es gibt einen Gewinner am Ende. Und ja, war sehr erfolgreich, hat Spaß gemacht gegen die tschechische Nationalmannschaft. Wir konnten erfolgreich die letzten 2 Spiele gewinnen und haben somit die Tschechien-Serie mit 2-1 gewonnen.
Glückwunsch dazu erstmal an der Stelle und du hast es schon richtig gesagt, 3 Spiele, das erste Spiel 6-8 verloren, da lag die aber 0-7 zurück und habt dann nochmal so ein kleines Comeback gefeuert. War das dann für Spiel 2, was ihr 5-2 und Spiel 3, was ihr 7-5 gewonnen habt, so ein bisschen der Türöffner, dass ihr so ein Comeback gestartet hattet noch im ersten Spiel?
Hat sich auf jeden Fall viel besser angefühlt. Also wenn wir da zu 0 untergegangen wären, wäre es was anderes geworden. Aber das ist auch eine Sache, die ich vorher mit der Mannschaft angesprochen hatte. Ich weiß nicht warum, aber in so Turnieren oder wenn man Serien spielt, wir brauchen immer ein bisschen und wir haben eigentlich von Tag zu Tag eine Steigerung. Und das hatte ich genau gesagt, dass wir bitte diesmal von Anfang an so starten sollen. Aber ja, hat er nicht ganz hingehauen. Ich meine, ist auch klar, die Tschechen spielen zu Hause. Wir waren erst in Třebíč und da war volles Stadion, super Atmosphäre, ist natürlich auch beeindruckend für den einen oder anderen. Wir hatten auch eine junge Mannschaft dabei, aber die Rallye hat uns sehr gut getan und dadurch haben wir dann doch wieder Selbstvertrauen gekriegt. Wir waren eigentlich am Schluss einen Hit entfernt, um das Spiel zu teilen oder nochmal in Führung zu gehen. Und dementsprechend war es dann doch knapp für uns und ja, hat uns Selbstvertrauen gegeben für die nächsten 2 Spiele auf jeden Fall.
So richtige Turniermannschaft, wie man es fast aus allen deutschen Sportarten kennt oder allen deutschen Nationalmannschaften kennt. Ist das auch eine Qualität, die sich für ein Turnier so ein bisschen rauslesen kann, aus den letzten Turnieren und vielleicht auch für die Turniere in der Zukunft? Ist es häufig, dass es so genau abläuft, wie jetzt auch bei diesen 3 Spielen?
Ja, ich denke, also klar, man sieht parallel zu anderen Sportarten, keine Frage. Wir spielen einfach in Deutschland zu wenig. Und wenn man dann mehrere Spiele spielt, hintereinander oder auch die Anzahl, dann sieht man halt, wie die Leistung dann sich steigert. Ja, und das zeigt einfach immer nochmal, dass wir und auch in allen anderen Altersklassen einfach viel mehr spielen müssen.
Viel mehr spielen heißt Spiele auf Nationalmannschaft, also als Nationalmannschaft-Testspiele oder generell in der Liga?
Also ich würde das ehrlich gesagt übergreifend nehmen, also in der Nationalmannschaft sowie auch in der Liga oder auch bis runter im Nachwuchsbereich.
Ja.
Also manchmal sehe ich, dass in der Juniorenliga spielen die 12 Spiele im Jahr. Das ist nichts, das ist gar nichts. Also wir sagen oft den Begriff, ja, wir sind Baseball-Trainierer, aber keine Baseball-Spieler. Und ja, nur durch Spielen wirst du eigentlich auch viel, viel besser.
Worin hat sich denn das Team jetzt gerade vielleicht auch in dieser Serie gegen Tschechien verbessert? Wo siehst du aber auch generell dann vielleicht für die Zukunft das größte Entwicklungspotenzial? Wo fehlt es vielleicht noch deiner Mannschaft?
Ja, allgemein war das Pitching eigentlich in allen 3 Spielen für uns sehr stark gewesen. Ich denke, dass wir uns offensiv gesteigert haben. Und gerade zum ersten Spiel haben wir in Spiel 2 und Spiel 3 eigentlich kaum bis gar keine Fehler gemacht in der Defense. Und die 2 Sachen sind halt zusammengekommen. Ich denke, dass wir gerade im Pitching über die letzten Jahre einen Riesensprung nach vorne gemacht haben. Also gerade auch in der Geschwindigkeit, die Werfer werfen. Und Ich denke, dass gerade im Hitting ein bisschen was kommen müsste noch. Ja, und Hitting und Defense, denke ich mal, das ist das Potenzial, wo noch ein bisschen ausgebaut werden muss. Beim Pitching sind wir auf einem guten Weg. Da sind wir auch immer noch ein bisschen hinten dran, aber da sind wir auf einem guten Weg.
Dann, um vielleicht auch die Serie gegen Tschechien einmal abzuschließen, wir sagen auf jeden Fall Glückwunsch. Und das ist ja gegen Tschechien WBC-Teilnehmer 2023 gewesen. Ja, vielleicht auch so ein kleines Statement an die europäische Konkurrenz. Oder wie kann man es auslegen?
Ja, auf jeden Fall. Also die anderen Coaches haben mir gesagt, dass deutsche Nationalmannschaft seit 2018 nicht mehr gewonnen hat gegen Tschechien. Das war mir neu. Oh. Und von dem her fand ich das eigentlich schon ganz gut. Ne, die Tschechen, die sind auf einem sehr guten Weg, beziehungsweise waren auf einem sehr guten Weg über die letzten Jahre. Die sind jetzt an einem Punkt, wo ein paar von den erfolgreichen älteren Spielern jetzt rausfallen und jüngere nachkommen. Und wir sind eigentlich jetzt gerade so mit unserem Team und dem, wie wir aufgestellt sind, da, wo die Tschechen gestartet haben. Also ich denke, dass das eine sehr gute, ein gutes Ergebnis für uns war und ja, dass man da natürlich auch stolz drauf sein kann.
Auf jeden Fall. Kevin?
Genau, jetzt darf ich auch mal fragen. Bevor wir zusammen zurückblicken auf deine knapp anderthalb Jahre als Bundestrainer, hätte ich noch allerdings eine andere Frage. Und zwar hast du gerade gesagt, ihr sagt selber, ja, so scherzeshalber, ihr seid Baseball-Trainierer und keine in Anführungsstrichen Baseball-Spieler. Wo liegt denn da die größte Herausforderung, das zu ändern?
Ja, die größte Herausforderung, das zu ändern, ist, denke ich mal, ja, wie gesagt, die Spielanzahl innerhalb der Saison, um die zu erhöhen. Auf der anderen Seite die Offseason, die ja doch sehr lang ist, dass man die mit Baseball füllt. Da liegt, glaube ich, so die Herausforderung. Wie macht man das am besten? Natürlich schwer. Ne? Die meisten Spieler bei uns, wenn sie jetzt nicht gerade Studenten oder Schüler noch sind, sind ja doch irgendwo arbeitstechnisch unterwegs, tätig und können natürlich wenig Zeit frei nehmen. Also zu meiner aktiven Spielzeit, zu meiner besten Zeit, wo ich auch die größten Sprünge nach vorne gemacht habe, habe ich im Winter in Südafrika Baseball gespielt. Und dann habe ich praktisch hier eine Saison April bis September gespielt und dann ab Oktober bis Ende März in Südafrika. Und die 3 Jahre, wo ich das gemacht habe, das hat mich halt richtig nach vorne gebracht. Also die baseballlose Zeit mit Baseball zu füllen, das wäre ein wichtiger Punkt.
Hört sich definitiv interessant an. Aber wollen wir jetzt mal auf deine anderthalb Jahre als Bundestrainer schauen. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
Ja, also ich penne bis um 10 und dann gehe ich was frühstücken, gehe Golf spielen und dann lege ich mich wieder hin. Ne? Nein, natürlich nicht. Ich habe Kinder und die halten mich natürlich auch schon früh wach. Und ja, danach ist natürlich auch einiges an Organisation zu machen. Das sieht man so immer gar nicht, was es denn für Absprachen im Hintergrund gibt, um Kadermaßnahmen zu planen oder um Turniere drumherum das zu planen oder allgemein ja, Gespräche zu führen mit anderen Spielern oder anderen Teams und sonstiges. Und ja, und nachdem man so das Ganze ein bisschen abgearbeitet hat, zieht es mich dann doch immer wieder irgendwo hin zum Sport. Ne? Mein Sohn spielt Baseball, entweder gehe ich mit ihm dann zum Training oder meine Tochter, die spielt sehr gut Golf, ich gehe mit ihr zum Training. Und je nachdem, wo ich dann gerade bin, betreibe ich die Sportart halt dann auch noch dabei.
Das passt ja. Wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, wie kann ich mir das vorstellen, wenn sich der Baseball in Deutschland nicht in der langen Offseason befindet? Bist du dann jedes Wochenende im Ballpark oder schaust du Streams? Wie hältst du dich da up to date?
Genau, also ich versuche jedes Wochenende irgendwo im Stadion zu sein und mir die Spiele anzuschauen. Ich gucke mir im Vorfeld an, welche Paarungen jetzt gerade interessant sind oder ob irgendwo 1, 2 Spieler sind, die auf der Kippe stehen, die man nochmal beurteilen möchte. Und ja, dann fahre ich in ganz Deutschland rum. Also sei es hoch nach Hamburg, runter nach Regensburg oder Bonn-Köln, überall.
Schaust du dir ausschließlich Spieler aus der ersten Liga an oder findest du es auch mal ganz gut, so, sag ich mal, in die Hobbys wären, abzutauchen?
Ach, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Allgemein finde ich, es ist nicht so einfach, jetzt sagen wir mal, mediale Präsenz direkt zu finden, um jetzt die ganzen Spielpläne etc. Also ich halte da schon eher Absprachen mit Trainern in den Bereichen. Ne? Und ganz ehrlich, auch wenn es jetzt vielleicht sich ein bisschen doof anhört, also die Spieler, um die es bei mir dann geht, sei es bei der U23 oder bei der Herren-Nationalmannschaft, wenn die gut genug sind, dann spielen die auch schon irgendwo in der ersten Liga. Also, dass dann wirklich einer noch in der zweiten ist, das ist schon mal ganz selten. Und wenn es denn so ist, dann werde ich auch von den eigenen Trainern dann darauf aufmerksam gemacht.
Du hast es gerade schon angesprochen, du wirst darauf aufmerksam gemacht. Wie findet dann für dich das Scouting letzten Endes statt? Wie findest du deinen Kader zusammen? Ist das viel, dass man sich dann irgendwann in die U23 gespielt hat, wo du ja auch Nationaltrainer bist? Oder ist es dann wirklich viel von Coach zu Coach?
Ja, sowohl als auch. Also entweder kommt Coach zu Coach, dass ein Trainer sagt, hey, ich habe hier jemanden, der ist interessant, der kann das und das oder je nachdem. Dann, wenn es passt, schaue ich mir denen im Spiel an oder aufgrund der Aussage lade ich ihn dann zu einer Kadermaßnahme ein. Ne, wir haben ja verschiedene Lehrgänge und da kann man ihn dann beobachten. Allgemein sind ja viele der Spieler auch schon durch die DBR gegangen, die Deutsche Baseballakademie. Und da halte ich natürlich auch Rücksprachen mit den Coaches und George Bull etc. Und da weiß man schon, was so ungefähr nachkommt und wo man drauf achten könnte. Aber ansonsten nutzt man eigentlich das ganze Netzwerk, was man hat an Freunden und Coaches und spricht und hält immer den Austausch irgendwo, wer gerade gut drauf ist. Ne? Das heißt ja nicht, dass ein guter Spieler jetzt mitgenommen wird, nur weil er gut ist. Aber wenn er gerade eine schlechte Phase hat, dann nehme ich lieber jemanden anderen mit, der gerade richtig heiß ist. Ne? Das kommt halt immer so auf die Maßnahmen drauf an, was man nur gerade hat.
Wir haben ja auch durchaus Spieler, die eine Ausbildung in einer MLB-Organisation genießen, wie beispielsweise Yannick Walter, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Bist du auch mit denen regelmäßig in Kontakt und verfolgst die Spiele oder wie handhabst du das da?
Ja, wir haben ja mittlerweile noch einige drüben, also mit Yannick Walter, super Typ, cooler Spieler, kenne ich auch schon ein paar Jahre jetzt, mit dem bin ich im regelmäßigen Austausch. Und ich freue mich, dass er da auch noch so gut gesehen ist bei den Rocky Brewers. Ich hätte ihn eigentlich auch zu der Tschechien-Serie jetzt mit eingeladen und normalerweise wäre er auch schon verfügbar gewesen. Aber er durfte noch länger dort bleiben und hat in so einer Art Draft League gespielt. Wurde die Saison für ihn praktisch verlängert, so ein gutes Zeichen. Aber nee, wir sind im Austausch die ganze Zeit und wenn es dann passt, fragen wir an. Und dann ist er verfügbar und kann bei uns mitmachen. Bei den anderen Leuten, Tim Fischer oder Kenny Jung zum Beispiel, hat man auch schon mal gesprochen, aber noch nicht so regelmäßig den Austausch gehabt. Ne? Paul Hoff hatte ich letztes Jahr auch mal angefragt, als bei uns die Europameisterschaft war. Und da war es zu der Zeit, wo es gerade um das Sign bei ihm ging. Und er wollte sich dann auch auf seine dominikanische Karriere dort konzentrieren, kann man auch verstehen, hat im Endeffekt dann auch für ihn funktioniert und ja, man behält ein Auge drauf, man guckt sich die Statistiken an und spricht mit den Leuten und ist natürlich auch immer schwer, ne? Gerade wenn die irgendwo unter Vertrag sind, muss man erstmal anfragen, ob die verfügbar sind und ob sie freigegeben werden. Das ist nicht immer gegeben, aber in der Regel werden sie dann doch schon verfügbar.
Was glaubst du, welchen Einfluss das für den deutschen Baseball haben kann? Also wäre ein Schritt für dich jetzt, du hast gesagt, mit Yannick Walter stehst du regelmäßig im Austausch mit den anderen, mal mehr, mal weniger, das irgendwie zu intensivieren?
Ja, also die Zeit wird auf jeden Fall kommen, ne, dass ich, die anderen sind ja auch noch sehr jung. Ne, also der Paul Hoff und der Akin Jung, die sind noch sehr jung, die beiden. Mit dem Tim Fischer und seinen Eltern habe ich auch schon einen Austausch gehabt. Den hatte ich übrigens auch schon eingeladen gehabt bei der letzten Europameisterschaft, letztes Jahr in Tschechien. Da hat es mit seinem Programm, was er dort zurzeit gemacht hatte, auch nicht funktioniert, war sehr schade. Weil ich finde, dass es sehr gut ist. Unsere Spieler sind ja auch Aushängeschilder für den deutschen Baseball. dann auch in der Nationalmannschaft zu präsentieren. Das ist was ganz Wichtiges, dass Deutschland, besser Deutschland und die Fans die Spieler dann auch sehen. Und auf der anderen Seite denke ich, dass den Jungspielern dann auch wieder ja, eine relativ nahe Sicht gibt, dass man das doch schaffen kann. Ne? Man spricht immer davon, man kann und möchte Profi werden, aber das ist so weit weg. Aber wenn man das mal wirklich sieht, ja guck mal, der hat auch so angefangen, der hat das aber auch geschafft. Ne?
Ja klar.
Und der ist jetzt hier. Dann wird das auf einmal wieder ganz nah. Und das gibt dir natürlich dann nochmal ganz andere Hoffnung und Motivation.
Jetzt hast du gerade kurz die EM in Tschechien angesprochen, die wir auf einem starken 4. Platz abgeschlossen haben. Was hat aus deiner Sicht so ein bisschen gefehlt, um das Halbfinale gegen die Briten zu gewinnen oder um die EM noch erfolgreicher abzuschließen?
Ja, die EM in Tschechien hat großen Spaß gemacht. Also das war auch in dem Jahr das erste Mal, dass ich die Herren zusammen hatte. Im Vorfeld war ich ja mit der U23 unterwegs und das war bei den Herren. Und ich wusste nicht, auch wenn ich die Spiele ausgesucht habe, noch nicht ganz, wie so das Teamgefüge sein wird. Und das war eigentlich so meine größte Angst vorher, dass man die Teamchemie so schnell nicht hinkriegt. Das ging aber super. Also die Charaktere und Spieler, die wir eingeladen haben, haben super miteinander funktioniert und das war echt klasse. Wir hatten dadurch auch durch diese tolle Teamchemie und mit dem Coaching-Staff ein sehr erfolgreiches Turnier. Das Halbfinale hatten wir leider verloren gegen Großbritannien, weil wir in den ersten 3-4 Innings unsere Chancen nicht genutzt hatten. Und wir hatten da nicht die Kaltblütigkeit, was wir eigentlich sonst das ganze Turnier über hatten. Da haben wir, wenn wir Läufe auf Base hatten oder hatten die Chancen zu punkten, dann haben wir das gemacht. Und das war das erste Mal, dass das so ein bisschen gefehlt hat. Also Pitching war auch super in dem Spiel. Und nach dem 4. Inning, glaube ich, haben wir auch angefangen auf den Ball zu hauen. Ein Error später hat dann 1-2 Runs gekostet. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es einfach die Chancen, die wir nicht genutzt haben. Rein spielerisch. Mhm. Und es hat noch im Gold gespielt. Das wäre natürlich noch besser gewesen.
Definitiv. Aber ansonsten war ja auch der 4. Platz, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich habe nur kurz, bevor Kevin vielleicht noch weiterfragt, eine kurze Zwischenfrage, weil ich das Yannick Walter auch in dem Interview gefragt hatte. War das Yannick Walter Posting vom ZDF Sportstudio Thema im Team?
Wir hatten da mal drüber gesprochen, aber bei mir ist das nicht so groß angekommen, ehrlich gesagt. Aber da wurde drüber gesprochen, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also er hat auch gesagt, sein Handy hat auf jeden Fall das ein oder andere Mal eine Notification abgegeben, weil ich glaube, das kommt ja nicht ganz so häufig vor, dass der deutsche Baseball im ZDF Sportstudio gepostet wird. Aber das ist natürlich eigentlich genau der richtige Weg, dass man mit solchen Erfolgen dann natürlich eine mediale Aufmerksamkeit schaffen kann.
Ja klar, auf jeden Fall. Also das ist das A und O und so oft und umso besser. Die mediale Präsenz, das ist das Wichtigste.
Ja, das stimmt. Ja. Du bist ja jetzt noch relativ frisch Bundestrainer. Wie waren so deine, man sagt ja immer, wenn man ein neues Amt bekleidet, schaut man die ersten 100 Tage, wie es so läuft. Man groovt sich so langsam ein. Was war der Punkt nach den ersten 100 Tagen, wo du gesagt hast, der muss jetzt umgehend geändert werden?
Also was geändert werden musste, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, was du damit meinst. Also von dem, was ich jetzt mitarbeiten würde wollen oder wie meinst du, was muss geändert werden?
Ja genau, also so, ich sag mal, deine erste Duftnote. Wahrscheinlich hat es nicht 100 Tage gebraucht, bis die kam, aber das ist ja nur so metaphorisch angelegt, ne? Aber was war so der erste Punkt, den du in die Hand genommen hast, als du das Amt des Bundestrainers bekleidet hast?
Ja, eigentlich ganz normal. Man hat erstmal Coaching-Staff zusammengesucht und hat dort alles in die Wege geleitet. Nein, man hatte natürlich auch Sachen angesprochen, wie man was jetzt ändern möchte. Und ein ganz großer Punkt war halt gewesen, dass ich den Verantwortlichen gesagt habe, ich möchte eine Mannschaft zusammenstellen und eine Mannschaft führen, die zum großen Teil auch aus Spielern aus unseren eigenen Reihen besteht, damit sich Baseball Deutschland und die Fans sich mit der Mannschaft identifizieren können. Also das war ein riesengroßer Punkt, wo ich denke, was auch in den letzten Jahren gefehlt hat. Und da gehörte dann auch mit dazu, dass wir die deutsche Nationalmannschaft in Deutschland wieder präsentieren wollen und Länderspielserien spielen, so wie wir jetzt auch die Freundschaftsspiele gegen Frankreich hier zu Hause gespielt hatten dieses Jahr und dann auch demnächst gegen die Tschechen oder andere Spiele noch spielen werden. Das sind so die zwei wichtigen Sachen eigentlich, die ich versucht habe von vornherein zu ändern. Ein Coaching-Staff, der sich in Deutschland aufhält und die Spieler und die Liga kennt und eine Mannschaft zu formen, die von den deutschen Baseball-Fans Spielern identifiziert werden kann.
Jetzt warst du ja vor deiner Tätigkeit als Nationaltrainer lange bei den Untouchables aus Paderborn. Wo sind da so die größten Unterschiede in den zwei Tätigkeiten? Wo hast du gemerkt, ja, als Nationaltrainer läuft es dann doch irgendwo anders?
Ja, der große Unterschied ist, dass man vorher Talente, sagen wir mal, ausbildet. Ne, man ist ja im alltäglichen Training mit denen zu tun und man kann die richtig formen. Bei der Nationalmannschaft kann man da auch ein bisschen Einfluss drauf haben, aber im Endeffekt geht es darum, dann die Spieler auszusuchen und die für ein Turnier fertig zu machen und heiß zu machen. Also man hat sie eher für einen kürzeren Zeitraum und hat so perspektivisch das in der Sicht. Aber die tägliche Arbeit mit den Athleten, das ist dann der Unterschied, den man in dem Falle dann jetzt nicht mehr hat. Aber auf der anderen Seite, ja, ist natürlich, gibt es andere Vorteile. Ne? Man kann sich die besten Spieler zusammensuchen und Leute, die dir nicht reinpassen oder die einem nicht so gut gefallen, die werden halt nicht eingeladen.
Genau. So einfach kann es sein. Ne? Ja.
Leistungsprinzip, es lebt.
Ja, genau.
Sehr schön.
Ja, Jendrik, die nächsten Jahre sind, glaube ich, für den deutschen Baseball oder könnten mit Highlights gespickt sein. 2026 steht der World Baseball Classic wieder an. 2027 hat ja Deutschland die Heim-EM zugesprochen bekommen. Und 2028, wir haben es jetzt gerade erst erlebt, wird Olympia mit Baseball ausgetragen. Was könnte das für den deutschen Baseball geben?
Ja, das sind natürlich große Events, ne, auf die wir uns alle freuen. Natürlich steht auch bei dem einen oder anderen Turnier auch eine Qualifikation an.
Absolut.
Und wenn 2026 die WBC gespielt wird, spielen wir nächstes Jahr den WBC Qualifier. Und das ist auch ein sehr großes Event. Das hat Deutschland in der Vergangenheit noch nicht geschafft, sich für die Hauptrunde dann zu qualifizieren. Und das ist natürlich im nächsten Jahr schon unser großes Event. Rüber auf die Europameisterschaften zu schauen, klar, im zu Hause wird was ganz, ganz Tolles. Also das ist immer was, was man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich hatte, ich glaube 2009 war das, in Regensburg bei der Weltmeisterschaft gespielt und da waren 12.000 Leute im Stadion, ne, in Deutschland. Also das war eine unglaubliche Atmosphäre und wie gesagt, wenn man dann jetzt eine Europameisterschaft hier spielt mit mehreren Spielen noch, also ich weiß nicht, ob da auch 12.000 kommen, ne? Vielleicht sogar mehr. Je nachdem, wie die Werbung vorgeschaltet wird. Aber nein, das ist natürlich was Unglaubliches. Und da freue ich mich natürlich drauf. Aber nächstes Jahr steht auch erstmal noch eine Europameisterschaft an. Und demzufolge gehe ich erstmal das nächste Jahr an, bevor die großen Highlights dann die Jahre später natürlich auch noch kommen. Ne? Und Olympia hast du angesprochen. Also ich habe mir jetzt auch viel die letzten paar Wochen von Olympia angeguckt. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, ein großer Traum. Das, was noch fehlt bei mir im Lebenslauf. Und das sah sehr cool aus, was da passiert ist. Und ja, da würde ich auch gerne mitmachen mit Deutschland. Jetzt ja, liegt es dann halt auch daran, sich dafür zu qualifizieren. In LA 2028. Das ist so das große übergeordnete Ziel.
Also würdest du auch, die Frage hatte ich auch damals, Janik, weitergestellt, Olympia über den WBC setzen?
Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und ich bin ehrlich gesagt nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Weil man bei der WBC in der Hauptrunde hast du halt wirklich die Besten der Welt, die dort spielen. Ne? Und das hast du meistens bei Olympia nicht. Da hast du viele dabei, aber nicht diese Top-Stars. Nichtsdestotrotz ist das Olympia und das hat ein ganz anderes Flair. Ne? Und du hast das Ganze drumherum noch, die ganzen anderen Sportarten. Deshalb, also es ist eine sehr schwere Sache, das so zu vergleichen. Ne? Also sind beides wirklich zwei Top-Events.
Ich glaube, am einfachsten für beides qualifizieren, oder?
So sieht's aus.
Ich würde gerade sagen, im Zweifel beides.
Ja, ich glaube, da wäre keiner schade drum, wenn ihr euch für beides qualifiziert und ihr als Beteiligten, denke ich, erst recht nicht. Ja. Du hast vorhin ja auch schon angesprochen, du bist auch U23-Nationaltrainer. Jetzt zusätzlich dieses Jahr, die U12 hat die Europameisterschaft gewonnen, die U18 wurde EM-Zweiter. Was kommt da vielleicht auch im Nachwuchs aus den nächsten Jahren in dein Team dann rein?
Ja, das stimmt. Die U12 ist Europameister geworden, zum dritten Mal hintereinander. Herzlichen Glückwunsch nochmal an das ganze Team. Glückwunsch. Hat der klasse gemacht. Und die U18 hatte ich auch schon medial Glückwünsche rübergeschickt, aber hier auch nochmal für den sehr guten zweiten Platz. Ja, man sieht, dass dort gutes Potenzial nachkommt. Also man kann es noch einmal mehr unterstreichen, dass die Deutsche Baseballakademie dort seit Jahren sehr gute Arbeit leistet. Und gerade im Hinblick auf die Zukunft für den deutschen Baseball, denke ich, wird man in den nächsten 5-6 Jahren einfach eine Dichte an qualitativ sehr guten Spielern sehen, die hoch in die U23 und Herrennationalmannschaft kommen. Und da wird es für jeden Einzelnen, denke ich, immer schwerer, sich in die Mannschaft zu spielen und auch einen Spot zu kriegen. Weil da so viele super ausgebildete Spieler jetzt nachkommen. Und ich habe das letztes Jahr bei der U23 auch schon gemerkt, dass das Teamgefüge sehr gut ist. Und das liegt halt auch daran, dass die Jungs schon seit Jahren zusammenspielen auf diversen Turnieren mit der Deutschen Baseballakademie. Und da sind, ich glaube, das waren 80-90% Spieler, die durch die Mannschaften gegangen sind. Und bei den Herren habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass das vereinzelt, die dort auch schon ankommen. Also das wird noch verstärkt, noch mehr die nächsten Jahre passieren. Und das ist echt was richtig Gutes, dass die Jungs in der Zeit dann schon so viele Spiele gespielt haben und vor allen Dingen auch zusammengespielt haben.
Klar, das hilft auf jeden Fall. Ist das eventuell auch was, was man sich so vielleicht ein bisschen von den Top-Nationen in Europa, Niederlande, Tschechien und Italien abgeschaut hat?
Schwer. Also viele, viele Mannschaften verfolgen natürlich auch unterschiedliche Strategien. Ne? Also klar, bei den Holländern, sagen wir mal, die haben auch viele Jahre zusammengespielt. Aber da sieht man dann doch auch noch, dass dort viele, viele Spieler oder Profispieler aus anderen Ligen oder aus Curaçao oder sonstiges geholt werden. Ne? Und Tschechien zum Beispiel, die haben wirklich jetzt viele Jahre zusammen gespielt. Was viele halt sehr gut machen, ist, dass die schon im Kleinen oder im Nachwuchsbereich anfangen und dass da so ein System dahinter steckt, wie die Talente gefördert nach oben kommen sollen. Und das hat eigentlich so gefehlt. Und ich würde nicht sagen abgeschaut, aber das ist halt der Weg, den man gehen muss, ne, damit die Talente und die Jugend gefördert wird, damit man dann am Ende einen sehr gut ausgebildeten Spieler hat im Erwachsenenbereich.
Aktuell ist Deutschland ja hinter den gerade drei genannten Nationen auf dem 4. Platz innerhalb von Europa. Ist es das, der Platz aktuell spiegelt das auch den deutschen Baseball wider? Oder jetzt gerade durch den Sieg gegen Tschechien kann man sagen, dass man vielleicht mit den Tschechen auf dem dritten Platz so ungefähr unterwegs ist?
Ja, also ich zähle uns schon oben mit dazu, zu den ersten dreien. England war jetzt letztes Jahr auch mit im Finale bei beiden, bei der U23 und bei den Herren. Finde ich ein sehr schwieriges Thema. Gerade bei Großbritannien, auch wenn sie erfolgreich waren mit der Methode, sie suchen sich halt wirklich strukturell nur Spieler aus Amerika zusammen, ja, amerikanische Spieler, die irgendwo einen britischen Pass haben oder kriegen können und bauen halt wirklich kaum etwas auf im Land. Das ist sehr schade. Nichtsdestotrotz muss man die Leistung anerkennen. Ja, man muss trotzdem noch gut spielen. Aber ja, Holland, ist natürlich auch immer eine sehr gute Mannschaft oben mit dabei. Spanien, Italien, wir. Also ich denke, dass man da schon mittlerweile auf Augenhöhe spielt. Also wir haben ja, Spieler, die wir dort in den Kampf werfen können. Und wenn wir einen guten Tag haben, gewinnt man so Spiele. Es ist schwer, gegen Profis zu spielen, die das wirklich hauptberuflich machen und auch in Profiligen noch unterwegs sind. Aber wir haben mittlerweile auch ein sehr gutes Niveau erreicht in Deutschland mit unseren Spielern. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall die nächsten Jahre um Medaillen weiter mitspielen werden.
Ist Max Kepler denn auch eine Option, um bei Medaillen mitzuspielen? Wir sind ja ein MLB-Podcast, oder hauptsächlich MLB-Podcast, von daher ist natürlich so Max Kepler wahrscheinlich auch generell für die meisten, die jetzt nicht unbedingt viel mit Baseball zu tun haben, Max Kepler irgendwo mal ein Begriff gewesen. Deswegen bringen wir den Namen Max Kepler natürlich auch ganz gerne mal hier mit rein.
Ja, Max, super Spieler. Auch alter Berliner. Ich komme ja auch aus Berlin. Und wir haben auch schon zusammengespielt auf dem World Cup. Ja, ganz klar. Also, wenn er verfügbar ist, dann zähle ich auf ihn. Und ich glaube, dass es ihm auch sehr viel Spaß machen würde und auch er motiviert ist, den deutschen Baseball zu helfen. Aktuell ist er immer noch im Kader der Twins, was ich auch gut finde. Und demzufolge ist er, glaube ich, bei den Europameisterschaften sowieso nicht verfügbar. Beim WBC wäre er dann verfügbar. Und wir werden natürlich dann auch anfragen. Und ja, ich habe ihn gerne im Team und freue mich, wenn er dann auf jeden Fall mitmachen kann.
Ich glaube, ganz Baseball Deutschland hätte ihn definitiv gerne dann
Ja.
auch im Team, gerade bei so einem großen Event dann auch WBC. Drücken wir die Daumen, dass ihr euch natürlich dann dafür qualifiziert und dass er dann auch dabei sein kann. Und Baseball Deutschland, wir haben auch ein paar Fragen aus der Community bekommen, die Kevin jetzt einmal vorstellen möchte oder dich fragen wird.
Okay, cool.
Jetzt haben wir ja schon über unseren berühmtesten Legionär gesprochen in Amerika. Glaubst du denn, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehr deutsche Spieler in der MLB sehen?
Ja, ob in der MLB, weiß ich nicht genau. Das ist immer, das ist wirklich sehr schwer. Also da muss man gut sein und noch Glück dazu haben. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall mehr Spieler in den Profiligen sehen werden. Ob der eine oder andere es dann auch bis in die Big Leagues schafft, ist schwer vorauszusagen. Aber ich denke mal, dadurch, dass die Dichte oder die Qualität an Spielern mehr wird, ist eigentlich logisch zu sagen, ja, man wird mehr sehen dort oben.
Hoffen wir es.
Ja, genau.
Was kam noch aus der Community? Wie sieht dein Ablauf als Trainer beim Spiel, beim Training oder bei einer Kadermaßnahme aus?
Ja, gute Frage. Drei unterschiedliche Aspekte auf jeden Fall. Also fangen wir bei dem einen an. Bei einer Kadermaßnahme wird natürlich im Vorfeld alles geplant, aber wenn man jetzt wirklich nur an den einen Tag, sagen wir mal, rangeht, dann hat man einen Trainingsplan, den man im Vorfeld für die ganze Woche, sagen wir mal, geschrieben hat. Dann wird an dem Tag ein Trainingsplan geschrieben oder nochmal detaillierter für den einzelnen Tag. Der wird dann morgens rausgegeben. Dann geht es zum Frühstück. Dann macht man sich irgendwann auf dem Weg ins Stadion. Dann trifft man die Coaches, behält mit denen eine kurze Ansprache. Dann hat man das Team, macht nochmal eine Ansprache. Dann geht man den Plan durch und ja, zieht das Ganze dann von A nach B durch. Und setze sich abends dann nochmal zusammen und geht dann wieder schlafen. Und ja, beim Spiel ist natürlich nochmal eine andere Brisanz drin oder ein anderer Ablauf, ne? Das ist alles ein bisschen strukturierter, wann genau Abfahrt ist. Dann muss bekannt gegeben werden, wann, wo Physiotermine noch frei sind, was getragen wird, wann die Essenszeiten sind und wenn es denn zum Platz geht, ist da auch komplett alles auf die Minute durchtaktiert. Ne, dann wird gesagt, wann wird Warm-up, wann wird BP gehauen, dies und das und wann ist denn die Pre-Game-Ceremony, man muss den anderen fertig sagen, wann es losgeht, man muss immer die Uhrzeit im Auge behalten. Und ja, wenn es dann losgeht, sind so viele Bereiche dann auch auf die einzelnen Trainer. Ich habe einen sehr guten Trainings-Coaching-Staff. Sind die Aufgaben verteilt. Und dann haben wir den Clemens Cicciocchi als Pitching-Coach, der dann die Pitcher dort im Griff hat, den Mike Bölsenbrück, der im Bullpen ist. Und da sind dann die Absprachen mit mir abgesprochen. Ich habe den Maurice Wilhelm bei mir auf der Bank, mit dem bin ich eigentlich am meisten zu sprechen während der Spiele, was einem so auffällt. Er ist so die gute Verbindung zur Mannschaft. Und Octavio auf dem dritten Base, Octavio Medina und Alex Baim, hier den Coach am First Base. Und so hat jeder dann seine Bereiche und jeder erzählt was, sagt was und dann gibt es eine Entscheidung von mir und dann geht das immer weiter. Ja, bis dann das Spiel durch ist und dann wird nochmal kurz drüber gesprochen, gegessen und dann für den nächsten Tag vorbereitet. Das ist so im Großen und Ganzen so ein Ablauf von der.
Eat, sleep und play Baseball. Kann man sich, glaube ich, dran gewöhnen.
Genau.
Ja, die nächste Frage, die hatten wir eigentlich auch schon selber gerade ein bisschen gestellt. Die haben wir unserer eigenen Community geklaut. Da müssen wir uns selber ein bisschen für entschuldigen. Ist das Ziel LA 2028? Ich glaube, da können wir ein klares Ja hintersetzen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren, oder?
Ja, das ist das große Ziel. LA 2028.
Die letzte Frage aus der Community ist eigentlich auch schon so ein bisschen thematisiert worden, aber ich ergänze vielleicht gleich noch mal ein bisschen. Wie schafft man es, alle Spieler, die potenziell für die Nationalmannschaft in Frage kommen, regelmäßig zu scouten, wenn nicht gerade die Top-Teams gegeneinander spielen? Du hast ja schon gerade gesagt, du guckst dann hauptsächlich oder guckst danach, welche Top-Paarungen sind da aktuell, da fährst du dann hin. Kommt es dann aber auch vor, dass du dir Spiele im Stream anschaust oder ist es wirklich immer grundsätzlich im Ballpark, weil du sagst, das ist für dich einfacher?
Nein, also Spiele, die ich im Ballpark nicht sehen kann, gucke ich mir tatsächlich im Stream auch noch an. Also ich glaube, okay. Ich habe letztes Jahr kein Spiel verpasst. Also entweder habe ich sie live gesehen oder mir dann im Stream angeschaut. Außer ein, zwei Spiele in Paderborn, weil die noch keinen Livestream hatten. sorry for rubbing it in. Aber ja. Aber abgesehen davon habe ich auch den Troy Williams, der ist auch bei mir noch im erweiterten Staff, als Scout zuständig und der hat doch ein sehr großes Wissen und auch noch mehr Kontakte und mit dem halte ich auch regelmäßigen Austausch, ob hier und da noch ein Spieler ist oder sonstiges.
Ja. Um vielleicht auch zur Bundesliga oder in der Bundesliga zu bleiben, Wochenende stehen jetzt die Halbfinals ersten Spiele an. Wo wird man einen Jendrik Speer am Wochenende sehen?
Ja, also dieses Wochenende werde ich tatsächlich dann doch nach Regensburg fahren, schaue mir Regensburg gegen Paderborn an. Weil ich sehr gerne in Bayern bin und das Stadion einfach klasse finde und nebenbei auch noch mit der Familie Helmich Zeit verbringen kann. Wir haben auch eine familiäre Verbindung und die besteht auch immer noch und die wird auch nie aufgeben. Von dem her ist es eine sehr gute Verbindung, Familie und Spitzenbaseball zusammenzubringen.
Gibt schlechtere Wochenende. Kevin, du darfst den Fragenhagel, so hast du die Rubrik genannt, Fragenhagel, war für mich auch neu. Er musste mich ja das auch erstmal erklären, deswegen Kevin erklärt den Fragenhagel.
Fragenhagel, ganz einfache Fragen, meistens entweder oder Fragen, die du schnell aus dem Bauch heraus einfach mal beantwortest. Ich denke, okay. Das dürfte kein Problem sein.
Jetzt tut's weh, alles klar.
So schlimm sind sie nicht, wir sind ja hier ein freundlicher Podcast. Wir fangen mal ganz einfach an. Hotdog oder Bratwurst?
Bratwurst.
Pitchclock oder keine Pitchclock?
Oh, Oldschool, eher ohne.
Pitcher-Schlacht oder Slugging-Festival?
Beides sehr interessant, aber mehr fürs Auge Slugging-Festival, weil dann sieht man meistens auch noch gute Defensive-Aktionen. Ja, bei dem anderen auch. Ja, trotzdem Slugging.
Lightbier oder deutsches Bier?
Oh, helles, deutsches Bier, definitiv.
Snapback oder Baseball-Cap?
Baseball Cap.
Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Ja, bin ich auch von beides ein Fan. Sehr gerne. Sehr gerne in der Sonne, am Strand oder schön im See irgendwo in den Bergen.
Urlaub ist immer gut, ne?
Ich bin am Meer unterwegs, ja.
Ja, am Meer, okay. Baseball an der Ost- oder an der Westküste in Amerika?
Ostküste.
Ausküste. Schaust du die MLB? Wenn ja, was ist dein Lieblingsteam?
Yankees natürlich. New York Yankees.
Da hast du bei mir Sympathien ausgelöst.
Und bei vielen anderen nicht, ich weiß.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, aber darf ich ganz kurz, Kevin?
Ja.
Du warst im Spring Training der Mets, richtig?
Ja, genau.
Und jetzt bei den Yankees gelandet.
Vielleicht war es so ein prägendes Erlebnis.
Ja, nein, das mit den Mets konnte ich mir nicht aussuchen, aber die finde ich auch sympathisch, keine Frage. Nein, du, ganz ehrlich, also wenn mich wirklich jemand fragt, was ist deine Lieblingsmannschaft, sage ich eigentlich immer, ich habe nicht so wirklich eine Lieblingsmannschaft. Also ich gucke mir lieber gerne Spieler an. Ne? Also ich habe Spieler, die mag ich, die spielen bei den Padres. Ich finde Spieler richtig gut, die sind bei den Dodgers oder je nachdem. Aber ich weiß nicht warum, aber New York war irgendwie immer schon so eine Sache an sich. Also die Yankees sind halt dann da. Ne? Mir hatten halt die Spieler oder damals gefallen. Ne? Also als Derek Jeter gespielt hat, Mariano Rivera und Andy Pettit und wie sie alle hießen. Zu der Zeit habe ich halt sehr viel geguckt und auch auf die Vergangenheit zurück, denn mit Lou Gehrig und Babe Ruth und so weiter. Das hat sich irgendwie festgesetzt und deshalb einfach die Yankees. Ne? Das ist so geblieben.
Was du aber gerade vielleicht nicht gesehen hast, Jendrik, als du gesagt hast, du hast Spieler bei den Padres, den du gerne magst, da wurden die Augen von Kevin als großer Padres-Fan sehr, sehr groß. Bevor du die Frage stellst, Kevin, welche Spieler sind es denn bei den Padres?
Ach du, unterschiedlich. Also selbst New Darvish, ne, die fand ich auch immer schon gut. Und der Das, also da sind, die haben viele Top-Spieler, keine Frage. Welchen Namen willst du hören?
Kevin, welchen willst du hören?
Ach, da bist du ganz frei. Also ich mit Yu Darvish kann ich leben. Ich hätte vielleicht mit Tatis oder Machado gerechnet, aber...
Ja, Manny Machado, super Spieler, keine Frage. Tatis ist auch spektakulär. Ist manchmal ein bisschen zu viel für mich, ehrlich gesagt. Aber ja, an sich haben sie auch noch andere gute Spieler. Aber Yu Darvish fand ich schon cool, als japanischer Rockstar in die Liga kam. Da habe ich den schon verfolgt. War schon gut.
Welchen Spieler guckst du momentan am liebsten zu? Du hast ja gesagt, du hast nicht so unbedingt Lieblingsteams, aber vielleicht einen Lieblingsspieler aktuell?
Ja. Nee, also Lieblingsspieler nicht. Überall sind einzelne Spieler, die gut sind. Viele, die einfach Spaß machen, denen zuzugucken.
Zwei, die definitiv Spaß machen, kommen jetzt in der nächsten Frage. Otani oder Judge?
Ja, Judge ist ein Yankee, aber ich würde trotzdem Otani nehmen.
Dann noch zum Abschluss, wer gewinnt die World Series?
Ja, ich denke, wer am Schluss da steht, der die meisten Runs scored natürlich. Echt schwer zu sagen. Die Mannschaft letztes Jahr hatte auch keiner so richtig auf dem Zettel gehabt. Deshalb, also es ist schon sehr lange her, dass die Yankees mal gewonnen haben. Deshalb nehmen wir die mal diesmal.
Ja, habe ich auch getippt in unserem letzten, letzten Preview. Ja.
Okay.
Ja, dann hättest du es auch durch den Fragenhagel geschafft. Dies war gar nicht so schlimm, ne?
Nee, war echt nicht schlimm. War gut, war auszuhalten.
Ja. Wir müssen jetzt nur gucken, Niklas hat mir gerade geschrieben, dass sein WLAN nicht funktioniert, aber da ist er wieder.
Direkt wieder repariert,
sehr gut.
Was vielleicht alle Zuhörer wissen sollten, wir hatten, Kevin, wir beide hatten eine sehr, sehr schwierige Folge, weil wir sehen Jendrik die ganze Zeit dort gerade am, wo war es jetzt nochmal, an welchem Meer bist du gerade?
Ich bin in Schwerin an einem großen, schönen See und da ist ein Sandstrand vor mir, ja.
Da hast du es deutlich, deutlich schöner als wir hier gerade in unseren Büros, die auch schnuckelig warm geworden sind. Aber das sei dir definitiv gegönnt nach den zwei Siegen gegen Tschechien und nach dem Sieg der Serie gegen die Tschechen. Freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Jendrik, über deine Tätigkeit als Nationaltrainer zu sprechen. War super, super interessant. Wir drücken, und da sprechen wir, glaube ich, für unsere gesamte Community die Daumen, dass es A, eine erfolgreiche EM nächstes Jahr wird, eine WBC-Qualifikation erfolgreich stattfindet, dass die Heim-EM erfolgreich wird mit vielen, vielen Zuschauern, dass wir die 12.000 Zuschauer wieder im Ballpark sehen in Deutschland und gerade 2028 Olympia und in 4 Jahren, Kevin, das klingt nach einem Betriebsausflug, oder?
Ich werde da sein.
Also, Jendrik, wenn du Lust hast, können wir gerne am Venice Beach dann so live vor Ort ein kleines Interview drehen. Ich glaube, ich spreche für Kevin, für Lukas und für mich. Wir werden auf jeden Fall dabei, wir hätten Lust.
Ja, das wäre cool. Ich freue mich auch drauf. Ja, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich mitmachen durfte. Und ja, an die Fans da draußen, die Highlights, die du gerade auch aufgezählt hast. Wir brauchen jede Unterstützung und wir freuen uns über volle Stadien und jedes Feedback, was man irgendwie kriegt, das dringt schon in die Mannschaft vor. Und wir merken, wenn da draußen sich was bewegt. Deshalb, wir brauchen Unterstützung und wir freuen uns auf alles, was wir euch auch präsentieren können.
Deswegen am Wochenende Halbfinals, Bundesliga-Playoffs, geht hin, unter anderem auch in Regensburg. Und ja, dann habt eine schöne Woche. Jendrik, besten Dank für deine Zeit und richte gerne Glückwünsche aus ans Team. Gibt bestimmt eine WhatsApp-Gruppe, oder?
Gibt's ja, gibt's.
Perfekt. Dann gerne ausrichten von der Bases Loaded Community und an alle Zuhörer. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Habt eine schöne Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao.